Welcome to Starkey Experts, dem Hörakustik-Podcast des Starkey Education and Training Teams.
Auf der Homepage unseres heutigen Gasts heißt es, Standards hören da auf, wo individuelles Hören als Ziel gesetzt werden soll. Und jetzt mal Hand aufs Herz, jedem von uns sollte aus den verschiedensten Gründen eine möglichst individuelle Anpassung am Herzen liegen. Und mit diesem Gedanken darf ich euch alle zu dieser dritten Folge in der dritten Staffel des Starkey Experts Podcast begrüßen. Mein Name ist Jan Balmes. Heute erleben wir gemeinsam den Auftakt zu einer Themenserie, die sich mit alternativen Anpassverfahren beschäftigt. Zwar werden Hörsysteme, deren Möglichkeiten, Ausstattungen und Einsatzzwecke immer vielfältiger, auch maßgefertigte Otoplastiken holen das Beste aus der Digitaltechnik heraus. Und trotzdem passen wir diese Wunderwerke der Technik und Handwerkskunst dann nach Formeln aus dem Labor von 2006 an. Irgendwie passt das ja nicht so ganz zusammen. Und genau das haben sich auch verschiedene Menschen zu ähnlichen Zeitpunkten gedacht und deshalb andere Herangehensweisen bei der Anpassung von Hörsystemen erarbeitet, nämlich Herangehensweisen, die in besonderer Art und Weise das Lautheitsempfinden von hörsystemtragenden Menschen berücksichtigen. Einen dieser Menschen, die sich dazu Gedanken gemacht haben, sehe ich hier auf meinem Bildschirm gegenüber. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen, Herr Christoph Becker von der Hörwelt in Duisburg. Hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Das ist die Premiere hier heute. Also, oh. Ja, der Auftakt, wie gerade eben schon gesagt. Und ich bin sehr gespannt und freue mich auf alles, was da jetzt kommt.
Ja, mal gucken.
Ja, Ihr System heißt Natural Fitting, so heißt auch die Folge. Das impliziert ja schon so ein bisschen den Gedanken dahinter, die Natur da auch mitzunehmen. Nehmen Sie uns doch mal mit. Wie kommt man so auf eine Idee? Ploppt die auf? Ist das so klassisch wie beim Songwriting unter der Dusche, dass man sagt, so jetzt habe ich die Idee? Oder ist das ein Prozess? Wie läuft das?
Beides. Also es ist vor allen Dingen in dem Fall tatsächlich die Inspiration, weil der Vergleich von Lautheit ist eigentlich eine Idee der 1970er Jahre. Mhm. Ne? Und dann wurde das später nochmal aufgegriffen von verschiedenen Leuten, unter anderem Hans-Rainer Kurz, ne, Mozart, ganz berühmter, schillernder Mensch bei Gers, unter anderem. Und dann war es eigentlich so, dass wir das ein bisschen weitergedacht haben und gewisse Sachen zu Ende gedacht haben, die andere Menschen vielleicht bis dato nicht so auf dem Schirm hatten. Zum Beispiel, wie das Ganze funktioniert. Ne? Ja, und das war im Grunde eine Inspiration und dann eine Idee, wie man es besser machen kann, beziehungsweise sogar vielleicht ein bisschen fehlerhaft gemacht wurde und dann der Prozess, das weiterzuentwickeln.
Okay, also ein Grundgedanke scheint schon da gewesen zu sein und den dann weiterentwickelt oder optimiert zu haben. Genau. Klar, das kann man ja machen. Macht man das, mit welchem Background macht man sowas?
Mit welchem Background? Ja, der Thomas Müller, der Miterfinder oder Mitentwickler hier bei Natural Fitting, ist Hörgeräteakustikmeister. Und ich bin ursprünglich eigentlich systematischer Musikwissenschaftler, bin auch mittlerweile Hörgeräteakustiker, aber ursprünglich bin ich systematischer Musikwissenschaftler. Und ein systematischer Musikwissenschaftler beschäftigt sich halt mit so Fragen, wie nehmen Menschen Klang wahr, gibt es da irgendwelche Kategorien für verschiedene Frequenzbereiche, warum ist die eine Beatles-Platte berühmter als die andere, liegt das vielleicht am Klang, am Sound, ne? Die Beatles waren ja sehr berühmt dafür. Und daher mein Background, deswegen bin ich eigentlich auch Akustiker geworden. Also der Thomas Müller, ich kenne den schon seit 20 Jahren, der hat mich 2015 in die Akustik geholt, um Natural Fitting mit ihm zusammen zu entwickeln.
Ja, Klang kann enorm viel ausmachen. Das ist ja. Jetzt bei uns klar eine Akustik, aber ich glaube, Daimler oder was, die beschäftigen auch eine ganze Heerschar an Menschen, um zu gucken, wie so eine Tür beim Zuschlagen klingt oder
auch Hörakustiker tatsächlich.
Auch Hörakustiker.
Ich kenne Meister, die da hingegangen sind zu Audi.
Ja.
Und das jetzt da machen.
Ja. Ja. Oder Rasierapparate, die für die Männer ein bisschen lauter sind und für die Damen dieser Welt ein bisschen leiser. Es ist also Klang scheint ein sehr grundsätzliches Gefühl auch auszulösen. So.
Ja, sagen Sie das einem Tonschaffenden in der Filmindustrie. Also 50% des Erfolgs eines Filmes hängt vom Ton ab, vom Klang, von Soundeffekten etc.
Ja. Was ist denn der Grundgedanke Ihres Systems oder Ihres Verfahrens?
Der Grundgedanke. Also wir haben ja in der Anpassung von Hörsystemen verschiedene Probleme. Ne? Wir haben ganz viele Variablen. Ein Hörsystem ist immer ein Mischklang aus Klang, der einmal durch so eine Otoplastik kommt, durch eine Zubohrung und dem Klang, der aus dem Hörgerät selbst kommt. Ne? Und diese Mischformel, ganz ehrlich, ein Hörgeräteakustiker hat keine Ahnung, was da vom Trommelfell stattfindet. Der braucht da halt Hilfssysteme für. Entweder eine In-Situ-Anlage oder eine Lautheitsskalierung. Ne? Und das sind einfach alles klangverändernde Sachen, die halt durch irgendein Anpassverfahren ausgeglichen werden müssen, damit der Mensch ein natürliches Hören hat. Ne? Und dazu kommt noch ganz spezifisch das, was Sie schon im Vorspann eben gesagt haben, dass wir immer noch mit Anpassformeln aus von Arno Toback anpassen. Mhm. Und das sind statistisch gemittelte Anpassformen. Die passen halt, ich glaube, NRL hat eine offizielle Zahl von 70% Spontanakzeptanz, die sie selbst rausgeben. Das passt nicht individuell auf jeden Hörverlust. Deswegen gibt es ja so Sachen wie die Lautheitsskalierung oder halt ne, so individuell Anpassverfahren wie Natural Fitting zum Beispiel. Und Natural Fitting geht unter anderem hin, hat die Grundidee erstmal, ein ganzheitliches Anpassverfahren zu machen. Also wir haben so viele Variablen, die eine In-Situ-Messung ja auch imstande ist auszugleichen, aber halt nur im Bereich ihrer Messfehler und vor allen Dingen im Bereich ihrer präskriptiven Anpassformeln wie NRL oder DSL etc. Und Natural Fitting will halt hingehen und das ganze System durchmessen. Also wir spielen Testtöne dem Kunden vor und diese Testtöne gehen durch das Hörgerät, werden da natürlich auch herstellerabhängig so ein bisschen nach eigener Philosophie verändert auch nochmal vom Hersteller, gehen dann in Gehörgang über das Trommelfell ins Hirn, werden da wahrgenommen und der Kunde sagt uns, wie wir das Hörgerät richtig einzustellen haben. Ne? Mhm. So Geschichten wie Recruitment zum Beispiel, Lautheitsausgleich, das ist ganz, ganz individuell und kann eigentlich meiner Meinung oder unserer Meinung nach nur mit so einem Verfahren wie Natural Fitting oder Lautheitsskalierung auch wirklich korrekt ausgeglichen werden.
Okay, an der Stelle ein kleines bisschen, eine klitzekleine provokative Frage, ohne zu sehr provokant zu wirken, aber passen Sie jedes Hörsystem nach Natural Fitting an oder sagen Sie, es gibt neben diesem Verfahren, kann man bei dem Mensch ABC auch anders verfahren?
Ich passe jedes Hörsystem damit an. Also bei Kindern ganz große Erfolge, alles, WHO4, dement, alles. Gut, bei extrem dementen Leuten kann das schon mal passieren, dass sie nicht mehr in der Lage sind, ordentlich zu antworten oder sinnvoll zu antworten. Aber man ist überrascht, dass selbst wirklich sehr stark beeinträchtigte Menschen das immer noch beantworten können, ob es zu leise, zu laut, links, rechts ist. Mhm. Also auch alle. Wir machen alles damit.
Den generellen Grundgedanken finde ich super, zu sagen, wir nehmen den Menschen mit, der da gegenüber sitzt und fragen ihn, wie er oder sie es empfindet und passen uns darauf an. Das finde ich sehr schön. Jetzt haben Sie gerade eben schon gesagt, wie Sie da rangehen. Es gibt natürlich eine Landschaft an Verfahren, an Systemen da draußen, die, Sie wissen es, wir machen ja eine Serie dazu, damit auch jeder im gleichen Maße auch hier zu Wort kommt. Für euch da draußen, weil ihr euch ein umfangreiches Bild machen sollt, einfach was passt zu euch, was passt eventuell nicht so zu euch. Deswegen die Frage jetzt an Sie, Herr Becker, gibt es irgendwas, worauf Sie bei Ihrem System, ich will nicht sagen besonders stolz sind, aber macht Ihr System irgendwas besonders? Wo, sagen Sie, grenzen Sie sich vielleicht ein Stück weit ab, ohne jetzt mit den Ellenbogen irgendwie groß links und rechts da rauszugehen? Kann man das? Ich weiß es nicht.
Muss man, glaube ich, gar nicht. Also eine Sache, die wir sofort begriffen haben, war, dass wir eigentlich ein anderes Testsignal benötigen. Also das ist so, bei den meisten Verfahren, die auch so ähnlich sind wie unseres, da wird ein rosa Rauschen in Schmalbänder geteilt. Ne? Dann vergleicht man ja immer die verschiedenen Frequenzbereiche. Vielleicht kann ich gleich auch nochmal erklären, was Natural Fitting überhaupt im Grunde ist, so rein praktisch. Aber erstmal Man vergleicht Frequenzbereiche. Und wenn Sie jetzt ein rosa Rauschen nehmen und das in Schmalbänder aufteilen, dann empfindet ein Mensch im Durchschnitt das 4 Kilohertz Schmalband verglichen mit dem 500 Hertz Schmalband ungefähr 4 dB lauter. Das heißt, Sie können dieses Testsignal überhaupt nicht nehmen, um Frequenzbereiche zu vergleichen in der Lautheit. Ne? Deswegen war der erste Schritt tatsächlich, ein neues Testsignal zu erschaffen. Und ich habe auch mit Leuten aus Lübeck gesprochen, die sagen, es gibt oder gab bis dato kein Testsignal, was so gemacht ist, dass ein Normalhörender das über das ganze Frequenzspektrum gleich laut empfindet, wenn man das in Schmalbänder teilt.
Verstehe.
Das gibt es einfach nicht. Ne? Rosa Rauschen ist immer bekannt aus Lübeck, dass das dem menschlichen Hörempfinden am ehesten entspricht. Das stimmt ja auch, aber es wird immer noch nicht gleich laut wahrgenommen. Mhm. Und deswegen, das, wofür wir auch im Endeffekt das Patent bekommen haben, war halt unser Testsignal, was wirklich so gemacht ist, dass ein Normalhörner das gleich laut empfinden kann. Das ist moduliert und der Clou ist, dass die Art, wie ein Mensch Lautheit empfindet, das hat nicht nur mit Schalldruck zu tun, sondern vor allen Dingen mit Hüllkurven. Mhm. Also unser Gehirn ist einfach gewöhnt, dass ein tieftöniger Klang relativ langsam einschwingt und eine geringe Dynamik hat, relativ langsam ausschwingt. Und ein hochfrequentes Signal schwingt, stellen Sie sich einfach mal irgendwie so ein Schlagzeugbecken vor oder ein Messer, was auf den Tisch fällt. Das schwingt sehr schnell ein, hat eine hohe Dynamik, schwingt also sehr schnell auch wieder aus. Mhm. Und diese Hüllkurvenwahrnehmung, die wird von einem Menschen auch als Lautheit wahrgenommen. Ne? Und das muss halt in so einem Testsignal einfach drin sein. Und deswegen besteht unser Testsignal im Grunde genommen aus natürlichen Klängen. Das heißt, ich habe die Hüllkurven von natürlichen Klängen genommen und die hinterher synthetisiert, sodass ein in Anführungsstrichen normales Testsignal mit gleich verteilten Teiltönen entsteht, ne? Um Raum dann hinterher im Freifeld kein Problem zu kriegen. Und das ist der Clou daran. Worauf wir halt noch sehr stolz sind dass wir in der Lage sind, einen binauralen Abgleich zu machen. Also wir schaffen das, die Hörgeräte perfekt aufeinander abzustimmen, frequenzabhängig. Also in allen, ich sage jetzt mal grob, vier Bereichen, die wichtig sind in der Hörgeräteanpassung, ne, 500, 1, 2, 4 und vielleicht noch darüber, schaffen wir das, dass ein Mensch wirklich das Signal aus der Mitte hört. Mhm. Mit Hörgeräten. Darf ich ganz kurz unterbrechen?
Sie dürfen natürlich unterbrechen.
Ja, sorry.
So ist das nämlich manchmal. Herr Becker sagte gerade eben, das ist Murphy's Law. Dann hat man einen Termin zur Aufzeichnung vereinbart. Er sitzt im Fachgeschäft. Und am gleichen Tag wird natürlich dann Kollege, Kollegin krank und dann ist man alleine. Das kennt ihr da draußen genauso gut. Dass, immer dann die Kunden kommen, wenn man eigentlich was anderes zu tun hat. Nein, ist ja gut, dass sie kommen. Also von daher, wir warten. Ich warte jetzt, ihr müsst nicht warten, denn wenn ihr mich gleich wieder hört oder uns wieder hört, dann war das nach einem kurzen Schnitt. Also bis gleich.
Entschuldigung.
Überhaupt kein Problem. Weiter geht's. Die Maske ist wieder abgesetzt. Vorbildlich, ja. Habe ich gesehen. Sehr, sehr gut.
Ja, nu, das müssen wir alle machen.
Also, ja, muss ja sein, da hängen wir ja alle dran, genau. Jetzt sagten Sie, die Signalart ist so mit meinen eigenen Worten scheinbar frequenzspezifisch eine ganz wichtige Sache, die Beschaffenheit, die Hüllkurve etc. Und Sie sagten im Vorfeld, vielleicht haben Sie noch Gelegenheit und darauf möchte ich nämlich jetzt auch gerne zurückkommen, so ein bisschen was über Natural Fitting generell zu sagen, wie es funktioniert und klar, haben Sie noch gar nicht gesagt, von daher gerne
einmal genau. Loslegen. Ja, die Grundidee ist halt eigentlich, das ist halt eigentlich eine alte, das ist aus den 70er Jahren. Und die Grundidee war, dass wenn wir ein Signal hätten, was ein Normalhörender über den gesamten Frequenzbereich gleichlaut empfinden würde, dann würde ja ein Schwerhöriger, wenn wir ihm das vorspielen, in den Bereichen seiner Schwerhörigkeit das leiser wahrnehmen. Und dann könnten wir das ja einfach mit einem Hörgerät ausgleichen, dass der Schwerhörige praktisch mit Hörgerät das Signal wieder genauso hört wie ein Normalhörender. Mhm. Und das ist die vollkommen genial einfache Grundidee, unter anderem von Natural Fitting. Ne? Was wir halt gemacht haben, ist erstmal ein Testsignal, wie gesagt, zu erschaffen, was das überhaupt möglich macht, weil die bisherigen Testsignale geben das nicht her. Und was wir dann konkret gemacht haben, waren zwei Testsignale zu schaffen. Nämlich, es gibt insgesamt 12 Testbänder und die haben zwei Wiedergabepegel. Einmal der erste Wiedergabepegel ist so um die 63 dB, je nach Frequenzbereich etwas weniger. Und der soll halt vom Menschen mit Hörgerät angenehm, normal, laut wahrgenommen werden. Da macht man im Grunde genommen so eine Art MCL-Messung. Mhm. Der leise Testpegel, der schwankt im Freifeld so zwischen 41 und 38 dB. Und der entspricht ganz plastisch betrachtet Konsonanten in normal laut gesprochener Sprache. Das heißt, wenn ich das schaffe, dass der Hörgeschädigte mit Hörgerät dieses leise Testsignal klar und deutlich hört, habe ich das sichergestellt, dass er einen Menschen, der halt normal laut 65 dB im Schnitt spricht, dass er jedes Phonem wahrnimmt. Mhm. Ne? Und somit ist auch im Grunde genommen sein SE-Schaden ausgeglichen. Also das, was wir noch machen, ist wieder die Kompression mit reinzunehmen. Kompression ist eine total verschriene Sache. Meiner Meinung nach ist die verschrien, weil Hörgeräte früher sicherlich unintelligenter komprimiert haben. Ne? Also da gab es noch feste Attack- und feste Release-Zeiten und das hat viel kaputt gemacht. Die heutigen Hörgeräte arbeiten anders, arbeiten viel besser und da ist Kompression ohne Probleme möglich und natürlich nötig für einen SE-Schaden. Mhm. Ne? Wenn man zwei Testsignale benutzt, wie wir das machen, hat man auch den unglaublichen Vorteil, dass kombinierte Schäden sofort ausgeglichen werden. Also im Regelfall hat man ja einen SE-Schaden, wo man Kompression braucht und das würde man vielleicht noch mit einer perfekten Lautheitsskalierung und folgender perfekten In-Situ-Messung auch so hinbekommen. Aber eine Knochenleitung zu messen ist auch sehr, sehr schwierig, die korrekt zu messen. Und da ist halt der unschlagbare Vorteil bei so einem Anpassverfahren wie Natural Fitting, dass sich Kompression und Lautstärke im Hörgerät einfach von selbst ergeben und auch eventuell kombinierte Schwierigkeiten einfach ausgeglichen werden vom Kunden.
Okay. Und man bindet Kunden mit ein. Ja.
In der Praxis spielt man den im Grunde genommen dann verschiedene Frequenz, also verschiedene Testsignale vor. Ne? Wir vergleichen immer mit 500 Hertz als Referenzband. Mhm. Da messen wir einmal in so einer Art MCL-Messung, wie laut der Kunde das wirklich mit Hörgeräten wahrnimmt. Er soll es halt angenehm laut wahrnehmen, wie bei einer MCL-Messung. Mhm. Und dann vergleichen wir alle folgenden Testbänder genau damit. Mhm. Und Natural Fitting ist im Grunde genommen so gesehen nur ein Audiometer, eine Messanlage. Es ist ein iPad mit einer Bluetooth-Box. Okay, und wir spielen mit diesem iPad die Testsignale vor. Und im genau. iPad steht dann auch unter den Testbändern steht halt auch stehen die Frequenzkanäle aus dem Hörgerät, die der Akustiker dann betätigen muss, um halt einen Eindruck zu ändern. Ja, also wenn er Band 3 zu laut wahrnimmt, dann steht in der App, drücken Sie bitte die Kanäle 500 und 700 und machen die leiser.
Genau, es wäre jetzt auch noch so eine Frage von mir gewesen, wie wird sowas konkret umgesetzt? Also wie sieht das aus? Haben Sie jetzt schon beantwortet. Ich habe also ein iPad einfach eingebunden und sehe dann einmal, was da passiert und mein Kunde hört es ja dann über eine mitgelieferte Box oder wird es, ja, ne, wahrscheinlich.
Genau, ja, die wird kalibriert, die wird...
Genau, muss ja.
Genau, iPad und Box gibt es von uns vorkalibriert, kann natürlich auch im Raum selbst noch nachkalibriert werden.
Ja. Wie lange dauert sowas? Wenn ich jetzt, Sie sagten ja, Ziel des Ganzen, was dann auch in ich sage jetzt einfach mal in vielen Fällen auch so erreicht wird, ist ja dann ein sehr, sehr guter Links-Rechts-Ausgleich, ein Lautheitsausgleich. Wie lange brauche ich denn für so ein First Fit? Mit Einweisung und allem drum und dran, wie viel Zeit muss ich da einplanen?
Genau. Unser Video, ich hab ein Beispielvideo gemacht für die Schulung von einem echten Kunden, den ich anpasse. Das dauert, glaube ich, 8 Minuten und 21 Sekunden. Und so lang dauert auch so eine Anpassung. Also im Grunde genommen von der Zeit nicht anders als früher auch mit der In-Situ-Anlage. Da haben sie auch ihre 10 Minuten oder so gebraucht. Ne? Mhm. Das ist vergleichbar.
Stellen Sie selber irgendwie Unterschiede fest, in der Art und Weise, wie Hörsysteme beschaffen sind. Also würden Sie sich zu der Aussage beispielsweise hinreißen lassen, mit einer gut sitzenden Otoplastik, maßgefertigt, funktioniert das in aller Regel besser, weil man vielleicht irgendwie reproduktivere Ergebnisse bekommt als mit Schirmchen? Oder sagen Sie, ist eigentlich auch eher zweitrangig für die Anpassung?
Ist meiner Meinung nach rein akustisch bedingt notwendig oder nicht? Also das beste Beispiel, der 50-jährige Mann, der noch bis 2 Kilohertz hört wie ein Kind und der dann nur bis 4 Kilohertz irgendwie so auf 40, 50 dB abfällt, dem muss ich nicht unbedingt eine Otoplastik machen. Also ob ich eine Otoplastik mache oder nicht, hat entweder akustische Gründe, sobald im Tieftonbereich, wenn ich da Verstärkung geben muss, dann muss ich eine Otoplastik machen. Oder heutzutage natürlich, mittlerweile mache ich tatsächlich bei jedem eine Otoplastik, aber im Grunde genommen nur wegen der Maske, damit er die Hörgeräte nicht verliert. Aber an sich ist meiner Meinung nach eine Otoplastik erstmal vorrangig rein akustischer Natur. Also keine Glaubensfrage, für mich nicht.
Ich schreibe mir die Fragen, die ich jetzt so neben dem Gerüst, was ich im Vorfeld unseren Gesprächsteilnehmer schon mal zukommen gelassen habe, die Fragen, die ich jetzt so nebendran stelle, die schreibe ich dann nochmal mit, einfach damit ich die auch gegebenenfalls da bei den anderen Aufnahmen auch so stellen kann, damit es auch hier vergleichbar ist. Nochmal der Gedanke eben, wir wollen ja hier das Ganze wertungsfrei von unserer Seite aus vornehmen, einfach das Ganze als Informationsquelle anbieten, sodass ihr euch da draußen ein umfangreiches Bild machen könnt.
Ja. Und der Knaller bei Hausbesuchen.
Der Knaller,
wenn wir beim Thema sind, ja. Wo wir stolz drauf sind, was extrem gut funktioniert, für Hausbesuche unschlagbar. Mhm. Weil sie halt mehr oder weniger beim ersten Mal direkt auf der perfekten Kurve sind. Der Kunde sagt, es klingt normal, hört nicht zu laut, nicht zu leise, versteht alles. Bei Hausbesuchen ganz, ganz wertvoll.
Okay, wenn ich jetzt Kostenträger bin und sage, irgendwie möchte ich ganz gerne auch, dass die Qualität der Anpassung verifiziert wird und da nehme ich mir zum Beispiel so einen eindimensionalen Silbentest wie den Freiburger Sprachtest her. Funktioniert das mit dem Freiburger Sprachtest? Sind die Ergebnisse verifizierbar oder muss man da jonglieren, sage ich mal ganz vorsichtig?
Es gibt keine offiziellen Studien, ne? Aber wir haben selbst intern welche gemacht und es ist tatsächlich... Ist auch reine Logik. Sie sind sofort beim Sprachverstehen bei DB Opt. Mhm. Bei Hochton-Steilabfällen sind sie sogar drüber. Also wenn ich einen Hochton-Steilabfall mit einem Freiburger mit Kopfhörern messe, dann habe ich noch gewisse Maskierungseffekte, ne? Wodurch derjenige gar nicht an sein theoretisches DB Opt kommen kann. Mhm. Mit Natural Fitting, Nachanpassung, liegen die über Sprachverstehen bei DB Opt und alle anderen, in Anführungsstrichen, normalen Hörverluste sind sofort auf DB Opt. Ist gar kein Problem. Und das liegt einfach daran, Punkt 1, dass halt das leise Testsignal einfach Konsonanten in diesem Freiburger Sprachtest-Testpegel entsprechen und die wahrgenommen werden. Und noch wichtiger sind halt, dass die Resonanzen alle entfernt sind. Also auch bei einer In-Situ-Messung durch NRL, durch DSL gegeben, haben wir immer noch gewisse Überbetonung in der Verstärkung. Ne? Und die sind halt durch so ein Anpassverfahren wie Natural Fitting oder auch Lautheitsskalierung sind die auch beseitigt. Wir haben nicht mehr diese krasse Übergewichtung von 1 Kilohertz. Das hilft sicherlich auch, da Maskierungseffekte einfach dann ein bisschen reduziert sind oder ganz reduziert sind.
Was gibt es von Ihrer Seite aus noch dazu zu sagen, wo Sie sagen, das würden Sie auf jeden Fall mitgeben wollen oder gehört aus Ihrer Sicht als Information noch dazu, wenn man sich für so Systeme interessiert? Was brauche ich dann noch an Informationen?
Wenn man sich für so ein System interessiert, also generell halt, was wir wirklich herausgefunden haben in den Jahren, ist einfach viel zu viel Verstärkung bei 1 Kilohertz in 90% der Fällen. Da habe ich eine eigene Theorie zu. Also wir haben Natural Fitting gemacht und wir haben halt festgestellt, dass wir eigentlich immer bei 1 Kilohertz eine Riesenkerbe haben, bei 4 Kilohertz bei den leisen Pegeln eine etwas stärkere Verstärkung, als uns das irgendeine Anpassformel vorgeben möchte. Ne? Das haben wir rausgefunden. Und mir ist dann aufgefallen, dass die Leute halt auch nicht mehr sagen, dass es hallig klingt. Also man kennt das ja, wenn man so auch mit einer In-Situ-Anlage den Hörgeräteträger anpasst. In ganz vielen Fällen kommen die Leute eigentlich wieder und sagen, es klingt hallig, schallig, ganz furchtbar. Das passiert mit Natural Fitting nicht. Sie passen an, das klingt normal, der kommt auch wieder und hat nicht wirklich große Probleme. Ne? Sagt, es klingt normal. So, und dann habe ich mich daran erinnert, es gibt die Blauertschen Bänder. Es gab mal, ich weiß nicht, wie er mit Vornamen hieß, aber es gab den Herrn Blauert, der hat herausfinden wollen, welche Frequenzbereiche Menschen räumlich assoziieren. Mhm. Und dabei kam nämlich raus, dass wir bei 1 Kilohertz räumlich blind sind. Wir können da nicht gut lokalisieren. Und das hat ganz klar damit zu tun, dass wir unter 800 Hertz, das kennen auch alle Akustiker, unter 800 Hertz machen wir es mit Phasenunterschieden, Laufzeitunterschieden, über 1,6 machen wir es mit der Pinna. Ne?
Ha, Lübeck,
bei 1 Kilohertz, ja, bei 1 Kilohertz sind wir räumlich blind. Das wäre eigentlich, ist nur meine Theorie, aber es wäre logisch zu sagen, wenn wir jetzt bei jeder Anpassung mit NAL zum Beispiel eine Überverstärkung bei 1 Kilohertz haben, weil da angenommen wird, dass das unheimlich wichtig für Sprache sei, das gibt halt einen räumlich diffusen Klang in den Hörgeräten. Und wenn man das schon mal entfernt, dazu braucht man auch kein besonderes Anpassverfahren, sondern einfach mal hingehen und bei 1 Kilohertz eine Kerbe einbauen, dann wird der Kunde schon wesentlich zufriedener sein. Und er wird auch Nebengeräusche ein bisschen leiser hören, weil sehr viele Störgeräusche in der Umwelt natürlich unheimlich stark bei 1 Kilohertz sind. Ne? Das Problem haben wir weg. Und was passiert, wenn wir draußen auf der Straße sind und wir hören viel zu viel 1 Kilohertz? Das maskiert halt auch wichtige Frequenzbereiche wie 2 Kilohertz, 4 Kilohertz, wo wir dann natürlich schlechter verstehen, weil wir das S und das T nicht mehr hören.
Aha, das heißt, das wäre schon ein mögliches Learning so ein bisschen, was Sie dann auch mitgeben vielleicht, oder nicht vielleicht, sondern Sie haben es ja gerade schon getan.
Definitiv,
ja. Vielleicht, also zusammengefasst, beachtet ihr doch mal da draußen jetzt nicht unbedingt immer, selbst wenn ihr mal mit einer In-Situ-Anlage anpasst, nicht unbedingt bei 1 Kilohertz perfekt auf den Zielkurven zu liegen, sondern wenn ihr wisst ja sowieso, es sind meistens 2 oder 3 Termine, vielleicht lasst ihr beim ersten Termin mal bei 1 Kilohertz doch mal, was würden Sie sagen, wie viel dB muss man, ist das individuell oder wie viel sollte man drunter bleiben? Oder?
Nee, mein Eindruck ist, dass die Hersteller über die Jahre gelernt haben und die Formel nicht mehr so viel Verstärkung tatsächlich bei 1 Kilohertz geben. Früher waren es locker 6 bis 8 dB. Mittlerweile muss ich nur noch ein bisschen ausradieren. Aber ich sag mal, 6 dB ist ein guter Anfang. Dreimal draufklicken,
genau. Bei Stark ist es immer 2 dB pro Klick. Scheint ja dann bei anderen auch so zu sein. Genau. Aber bei Starkey sind es immer 2 dB pro Klick. Da dreimal draufklicken, vielleicht bei 1 Kilohertz. Versucht's doch mal. Gerade vielleicht bei Fehlerbildern in Anführungsstrichen zu hallig.
Genau, zu hallig, schallig, was sagen die noch? Ja, hallig. Ich glaube, jeder kennt hallig. Auch nicht nur eine, also wenn ihr jetzt so ein Muse 2400 oder Libio 2400 vor euch habt, dann bitte nicht nur 1,1 Kilohertz drücken, sondern gerne 800 bis 1,4 ist das, glaube ich.
Also wir reden fast über ein ganzes Band, ja, perfekt.
Genau, ja, 3 Kanäle, also je nachdem, ne? Also sagen wir mal von 800 Hertz bis 1,6, einfach mal probieren.
Ich habe im Saarland gelernt, in Merzig, um genau zu sein, und da sagten die ganzen Menschen, wenn ihnen was nicht gepasst hat, die sagten immer, es dauscht. Das war eine besondere Herausforderung für mich, dann herauszufinden, wofür steht denn jetzt dieser Begriff, es dauscht? Weil dieser Begriff stand, wie sich dann herausgestellt hat, für alles. Das war egal, ob es dann brummig, hallig, nasal oder wie auch immer war, es dauscht.
Ja.
Das sind so die lokalen Herausforderungen, die man
ist ja auch hat. Ist ja auch phonetisch, also D liegt irgendwo bei 500 Hertz und bei 2 bis 3 und T dann ganz oben.
Die ganze Bandbreite mit dem einen Wort abgedeckt.
Und ja. A ist perfekte 1 Kilohertz, also in diesem Wort stecken alle, das ist ein breitbandiges Wort sozusagen.
Sehr gut. Dann hilft wahrscheinlich auch Breitband leiser machen.
Genau. Und sonst definitiv ein Tipp. Es gibt so einen, ich habe das schon so oft gesehen, dass Menschen, wenn die Kunden sagen, dass es zu hell oder zu schrillig oder was auch immer ist, dass sie dann 4 Kilohertz runternehmen und lieber 2, 3 hochfahren. Das ist auch kontraproduktiv, weil bei 2, 3 oft die Hörerresonanz liegt, eher so bei 3 Kilohertz. Und es ist tatsächlich, ist ein bisschen effektiver, eher 2 und 3 runterzunehmen und dafür 4 ein wenig in der Verstärkung zu erhöhen. Einfach mal probieren. Und das hilft nämlich so ein bisschen die Feinheit des Klanges hervorzuheben. Also das Metallische aus dem Klang wegzunehmen und das Feine und vor allen Dingen das Verstehen ein bisschen reinzugeben in das System. Das wäre auch noch ein Tipp.
2-3 Kilohertz etwas runter, 4 Kilohertz eine Idee vielleicht drauf. Wir haben da auch noch den zusätzlichen Ansatz. Bei uns hilft es auch klassisch bei den Livio-Hörsystemen beziehungsweise auch beim Muse-Hörsystemen. Wenn mal sowas in diese Richtung kommen sollte, dann sagen wir auch ganz oft, guckt euch mal den Tieftonbereich an, weil nicht immer kommt die Rückmeldung, es ist zu hell, es ist zu scheppernd davon, dass wir zu viel Hochtonverstärkung haben, sondern vielleicht haben wir auch in dem einen oder anderen Moment vielleicht ein dBchen oder zwei zu wenig Tieftonverstärkung. Und die dann wieder hinzuzugeben, hilft auch nochmal dieses Klangbild abzurunden. Und das, ja, jetzt habe ich auch einen Tipp gegeben, auch einen Tipp von meiner Seite hier.
Ja, schön.
Genau.
Genau.
Ja, sehr cool. Ich fand das schon sehr, sehr vollständig. Da war schon vieles dabei. Wenn ihr jetzt da draußen sagt, ihr möchtet mehr über dieses System wissen, über die Eigenschaften, bestimmt hat Herr Becker da auch in einem persönlichen Gespräch nochmal mehr Infos für euch. Wenn ihr nochmal gesteuerte Fragen habt oder ganz eigene Fragen habt, dann dürft ihr die, bin ich ganz dreist, sage ich jetzt einfach, dann dürft ihr die euch natürlich an Herrn Becker von der Hörwelt in Duisburg wenden. Wir werden nochmal die Homepage, die entsprechende Homepage in die Shownotes packen. Herr Becker hat mir schon sein Einverständnis gegeben. Ich darf auch die E-Mail-Adresse da reinpacken und dann dürft ihr euch direkt dahin wenden, wenn ihr Fragen haben solltet.
Sehr gerne.
Prima. Was gibt's? Haben Sie noch ein abschließendes Wort dazu?
Ein abschließendes Wort, das hätten Sie mir vorher sagen müssen, Mensch.
Okay, ich fasse mir an die Nase, ich hätte es vorher sagen müssen.
Mein abschließendes Wort ist, alles ist besser als nichts. Genau. Egal was man macht, Hauptsache man macht in der Anpassung was und drückt nicht nur den First-Fit-Knopf.
Vielen, vielen Dank für dieses abschließende Wort, es passt perfekt zu unserer Philosophie. Wir sagen auch, alles, was über den Freiburger zum Beispiel hinausgeht, macht oder ergibt Sinn. Es lohnt sich für eure Kunden, für euch, für alle Beteiligten am Prozess, um die Qualität zu steigern, dass wir weiterhin die Kunden im Fachgeschäft haben und nicht irgendwie online oder sowas versorgen, sondern einfach die Qualität vor Ort bieten. Also alles ist besser als nichts. Klasse. Vielen Dank für dieses Schlusswort.
Ich danke.
Ja, cooles Gespräch.
Dankeschön. Danke.
Sehr, sehr gerne. Sehr cool. Ja, wie ihr da draußen euch denken könnt, es ist eine Serie, deswegen bleiben wir so ein bisschen in diesem Thema. Es geht nächste Woche Mittwoch weiter. Nächste Woche Mittwoch habt ihr hier den Christoph Stinn zu Gast. Und da werden wir uns auch so um die halbe Stunde herum über dieses System unterhalten und schauen, wo da vielleicht auch die Unterschiede liegen. Vielleicht gibt es ja auch, ich weiß es nicht ganz, vielleicht gibt es auch Gemeinsamkeiten, ich weiß es nicht. Wir werden es sehen und ihr werdet es dann draußen beurteilen können. Hauptsache ist eben, dass ihr am Schluss sagt, jawohl, da ist was für mich dabei und ich habe das System für mich gefunden. Wie immer gilt es, Themen und Feedback an training@starkey.de zu senden, so rum mit dem Betreff Podcast. Was ihr unbedingt tun solltet, ist bei Instagram reinzuschauen, bei YouTube vorbeizuschauen und auf der Homepage starkeypro.de gibt es Infos zu unseren Produkten. Ihr könnt euch dort zu Schulungen anmelden. Tja, und dann solltet ihr hier auf Abonnieren klicken und dann ganz automatisch nächste Woche wieder reinhören. Immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt. Macht's gut. Bye, bye.